Die von mir angesprochene Webreportage, die wird erläutert werden im Podcast vom Preisträger Bernhard Riedmann. Er hat eine iPad-Reportage gemacht zusammen mit Amrei Cohen. Ja, wenn Sie vielleicht die letzten Wochen aufgepasst haben, Amrei Cohen ist zurzeit unterwegs mit Katharina Lobenstein auf einer Weltreise, ja, um die Zukunft des Journalismus mal aus der globalen Sicht zu ergründen. Und ich stimme Sie jetzt schon mal darauf ein. Gleich gibt es sozusagen Ihren neuesten Bericht. Sie sind nämlich in Mumbai. Nach Sao Paulo, New York, Tokio gibt es also in dieser Woche einen Bericht aus Mumbai. Mumbai, das ist ja dann doch die Stadt in Indien der permanent hupenden Autos. Und somit wird auch klar, warum wir diese Geräuschkulisse haben. Hallo Katharina, hallo Amrei.
Hallo Jörg, wir sind tatsächlich hier direkt an einer Kreuzung untergebracht in unserem Hotel. Ich weiß nicht, ob man die Straße hören kann, aber es ist auf jeden Fall laut und bunt und viel, viel lebendiger, als wir das in Tokio erlebt haben.
Der erste Gang, so habt ihr in Sao Paulo gesagt, ist immer zuerst in Richtung Zeitungskiosk, Zeitungsstand. Als ich in Mumbai war, muss ich ehrlich gestehen, war mein Blick eher auf das Internet fixiert. Also wo sind Internetcafés und wo kann man WLAN-mäßig ins Netz kommen? Zeitungen sind mir nicht aufgefallen. War das nur mein Blick damals, der nicht geschärft war, oder gibt es tatsächlich kaum Zeitungskioske?
Einen Kiosk haben wir auch nicht entdeckt, aber wir haben einen Mann gefunden, der auf der Straße saß und eine große Decke vor sich ausgebreitet hatte. Und auf dieser Decke lagen Zeitungen. Also ich glaube, das ist einfach hier der Zeitungskiosk. Und war für uns eigentlich ein ganz schönes Bild dafür, dass in Mumbai doch viele Dinge ganz anders laufen als in den Städten, die wir bislang besucht haben.
Wir müssen aber erstmal wieder zurückblicken nach Tokio. Ihr wolltet dort noch einige interessante Erfahrungen machen mit dem Journalismus, der möglicherweise auch für Deutschland interessant sein könnte. Qualitätsjournalismus, wie kann er überleben? Wie kann er möglicherweise finanziert werden? Das ist ja das Generalmotto eurer Weltreise. Habt ihr etwas in Tokio in Japan gefunden?
Wir haben in Tokio Richi Miyakawa besucht. Der ist ein Videoblogger, der nach der Katastrophe in Fukushima auf YouTube Videos veröffentlicht hat. Und diese Videos haben so viele Klicks bekommen, dass Spiegel Online ihn eingekauft hat. Und er hat dann ein paar Wochen lang oder ein paar Monate lang für Spiegel Online regelmäßig berichtet. Und mit dem haben wir uns getroffen.
Hello world and hello my friends from Spiegel in Germany. This is Richie in Miyagi, Japan. This is a grave. In Japan we don't have any culture to bury dead bodies. All the time we burn them. But the fact here is that they are burying the bodies in the ground.
Worüber habt ihr euch denn mit ihm unterhalten? Weil das ist ja nicht der typische Journalist.
Genau, er macht was ganz anderes als wir typischen Journalisten. Er macht nämlich radikal subjektive Geschichten. Also wenn man seine Videos sich anschaut, die sind sehr, sehr emotional. Also man könnte eigentlich sagen, fast pathetisch. Er zeigt sich selber, wie er durch die zerstörten Gebiete um Fukushima läuft, da wo der Tsunami alles zerstört hat. Und er zeigt sich selbst weinend vor der Kamera, macht also lauter Dinge, die ein Journalist niemals tun würde. Und wir haben uns das angeschaut und an manchen Stellen fast ein bisschen fremdgeschämt und haben uns dann mit ihm darüber unterhalten, warum er das macht, und haben festgestellt, dass er sich fremdgeschämt hat für die Journalisten, die er dort gesehen hat. Und das war eine sehr spannende Diskussion.
Sometimes when the journalist does not have time, they just cannot even say hello. How are you? I am from this kind of company. Some journalists, like freelancer, who came all the way from Germany to Japan, and then she has to report so many stories in small amount of money and day in Japan. She just went into the house and then said, okay, start talking about your story. Who did you lose? And things like that. And this was so shocking for me.
Ricci hat sich darüber aufgeregt, wie die ausländischen Journalisten sich vor Ort verhalten haben nach Fukushima, dass die Menschen ohne Zeit gekommen sind und versucht haben, ihre Protagonisten in so bestimmte vorgefertigte Hülsen zu füllen und eigentlich sich gar nicht die Zeit genommen haben, wirklich mit den Protagonisten zu sprechen, sondern vielmehr diese Klischees hatten, die sie befüllt haben. Und er selbst hat gesagt, dass ihm bei der ganzen Berichterstattung eigentlich Subjektivität gefehlt hat. Und er hat zum Beispiel nicht seine Protagonisten gegenüber gefilmt, die alles verloren haben, sondern sich selbst gefilmt und hat beschrieben, wie er selbst mit diesem kompletten Verlust umgeht.
Nani, Mora, Nani, denk in uns rein.
Das ist aber das, was im deutschen Journalismus, zumindest von Hans-Joachim Friedrichs, hochgehalten wird, dann nicht gerade das, was man Distanz nennt oder das Nicht-Gemein-Machen auch mit einer guten Sache. Offenbar ist der aus England beeinflusste deutsche Journalismus dann doch eine Spur anders als der asiatische oder vielleicht dann auch speziell der japanische Journalismus.
Nee, ich glaube, das darf man nicht vermischen. Er ist ja kein professioneller Journalist. Und ich glaube, ein japanischer Nachrichtenagenturmann würde sich nicht wie Richie vor die Kamera stellen und weinen. Er ist eben einer, der nicht Journalist ist, aber trotzdem in die journalistische Sphäre vorgedrungen ist durch das Netz. Also er war derjenige, der ganz vielen Spiegel Online-Lesern aus Fukushima berichtet hat. Und er hat gesagt, diese Objektivität, die wir Journalisten vortäuschen, indem wir diese Bilder zeigen, also zum Beispiel dieses Atomkraftwerk, was explodiert ist, was ja wie so eine Ikone geworden ist zu dieser Zeit und einfach von jedem Sender runtergespielt wurde, da hat er gesagt, was bringt mir das als Zuschauer? Also ich fühle nicht, was die Leute fühlen, die da vor Ort sind. Und er sagt also, er heult lieber vor der Kamera, als dass er sich hinter der Kamera versteckt vor seinen Zuschauern. Das war sein Credo. Aber er ist kein Journalist. Er hat bezeichnenderweise Theater studiert. Und was ihn für uns so interessant gemacht hat, ist, dass er wahnsinnig viele Klicks auf YouTube bekommen hat und dass er eben auch in einem journalistischen Medium gezeigt wurde. Und er hat was gesagt, was vielleicht viele Journalisten interessieren könnte. Er hat gesagt, er beschäftigt sich sehr, sehr viel mit dieser YouTube-Kultur. Er ist auch einer, der diese Klicks will und der sich auch freut über die vielen Facebook-Anfragen, die er bekommt, nachdem er ausgestrahlt wurde. Und hat sich also angeschaut, was man machen muss, damit man viel geklickt wird. Und er sagt, das ist Originalität und Individualität. Also er sagt, einer, der geklickt werden will im Netz, der muss ein Stück weit von seiner Persönlichkeit preisgeben. Der muss ein Stück seines Charakters mitverkaufen. Und ich weiß nicht, ob das gut ist, aber es ist sicherlich was auch den Journalismus beeinflussen wird.
Geklickt im Sinne, dass man einfach nur eine große Plattform hat oder verdient er damit auch Geld?
Er verdient, ich weiß nicht, wie viel er von Spiegel Online bekommen hat, aber er ist, glaube ich, keiner von diesen YouTube-Leuten, die Werbung schalten. Also nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, ihm geht es eher um so eine Art Ruhm, also um diesen Ruhm, den man im Internet bekommt, wenn man viele Klicks für seine Beiträge erhält. Und wir hatten eigentlich das Gefühl, dass er auch so ein bisschen auf so einer Mission war. Also er wollte den Leuten in Deutschland zeigen, wie sich die Japaner fühlen, die das sehen. Und er wollte diesen starren, scheinbar objektiven Bildern, die durch die Nachrichtenagenturen und die Fernsehsender verbreitet wurden, was entgegensetzen.
Nun seid ihr in Mumbai auch auf der Suche nach wieder interessanten Ideen, wie Journalismus möglicherweise in der Zukunft funktionieren könnte oder mit welchen Elementen der deutsche Journalismus bestehen kann. Welche Anregungen erhofft ihr euch denn aus Indien?
Also zuallererst treffen wir morgen Pronoti Datta, das ist eine indische junge Bloggerin, die früher bei der Times of India gearbeitet hat und jetzt einen Blog hat, in dem sie sich so über die Medien lustig macht. Von ihr wollen wir uns so ein bisschen einweihen lassen in die Medienlandschaft in Mumbai. Die treffen wir morgen zum Mittagessen. Nächste Woche wollen wir dann unsere zwei Hauptinterviewpartner treffen. Zum einen Deepak Pathak, der ist Professor am Indian Institute of Technology und der hat das Akash-Tablet mitentwickelt. Das Akash-Tablet ist das billigste Tablet der Welt. Das kann man für 20 bis 30 Dollar haben. Und Pathak soll uns erklären, was das für die Medien bedeutet, dieses Tablet, wenn selbst ein Slum-Bewohner sich ein Tablet leisten kann und die Tablet ja auch ein bisschen als quasi Hoffnung der Journalisten gilt, weil es vielleicht die einzige Art wird, in der Zukunft Geld zu machen mit Journalismus. Und zum anderen wollen wir Vivek Gilani treffen, der kein Journalist ist, sondern der Ingenieurwesen studiert. Und er macht das, was Journalisten normalerweise eigentlich tun. Er beobachtet Politiker und macht öffentlich, wie sie arbeiten. Er betreibt den Blog mumbaivotes.com. Das ist sowas wie Abgeordnetenwatch, nur in Indien und insofern einfach viel größer und in der größten Demokratie der Welt. In Indien ist die Korruption ein riesengroßes Problem und insofern ist das eine Instanz, die diese Korruption überwacht. und wahrscheinlich auch einfach etwas relevanter als Abgeordnetenwatch in Deutschland.
Dann wünsche ich euch viel Glück, dass die Gesprächstermine auch zustande kommen. Ganz besonders interessiert mich natürlich die Pak Patak, weil das mit dem günstigsten Tablet, das kann bei einem Markt von, ich glaube, 1,3 Milliarden Inder dann auch möglicherweise für den Rest der Welt interessant werden. Dankeschön an Amrei Kohn und Katharina Lobenstein, zurzeit in Mumbai, unterwegs auf einer Weltreise nach der Suche eines Journalismus, der auch in der Zukunft überleben kann. Tschüss.
Vielen Dank und tschüss. Radio 1.